aus dem Bartelhaus Spiedenbruch, Kalligraphie und Schriftenmuseum. Ja, herzlich willkommen aus der Feichtinger Stube des Bartelhauses in Bettenbach. Wir starten wieder mit unseren Stubengesprächen 2025 und heute freut mich besonders, dass wir unseren Gastpater Rupert Froschauer da haben, der uns etwas über, ich sage mal, über die Geschichte Bettenbachs erzählen wird, wahrscheinlich auch über die frühere Geschichte. Und zudem möchte ich alle herzlich begrüßen, vor allem die Leute, die hier live in die Bartelstube gekommen sind, die sich das jetzt mit uns anhören. Dann im Bartel Rupert, alle Radiohörerinnen und Radiohörer und mit mir den Egon Urban, der mit mir, Joachim Habinger, durchs Gespräch führen wird. Und jetzt übergebe ich gleich an den Egon, bitte.
Ja, danke. Auch von mir ein Hallo an alle, die irgendwo an den Radiogeräten sitzen oder vor dem Computer und natürlich an alle, die auch hier sitzen und auch ein Grüß Gott an Pater Rupert. Wir haben die Stubengespräche heuer unter das Motto Geschichte, Geschichte Bettenbachs, Geschichte des Ortes gestellt, weil wir im Bartelhaus das Heimatmuseum nächstes Jahr neu aufstellen als Daueraufstellung und in dem Zusammenhang, ich mir gedacht habe, ist vielleicht ganz interessant, im Zuge der Stubengespräche diese Geschichte einzuleiten. Und aus diesem Grund haben wir eben den Pater Rupert hier, der mit der Geschichte hervorragend vertraut ist und er wird uns jetzt, wenn er sich kurz vorstellt, auch sagen, wieso er da sitzt.
Ja. Geschichte studiert, bin ein bisschen auch interessiert für unsere Heimat und habe jetzt die schöne Aufgabe, etwas über Bettenbach zu berichten.
Ja, zudem warst du ja auch im Stift tätig mit der Geschichte, indem du das Archiv verwaltet hast, Geschichte unterrichtet, Geschichte studiert. Das heißt, du bist ein Fachmann, was die Geschichte betrifft. Und zudem Firm in
Ja, das ist mein anderes Hobby. Okay. Über das möchte ich jetzt nicht reden. Ich glaube, ich fange jetzt mit der Geschichte an. Bettenbach.
Ja.
Es gibt nicht nur das Bettenbach hier, es gibt auch andere Bettenbach. Bettenbach in Bayern, das Amper-Bettenbach, das Betting. Amper-Bettenbach liegt an der Amper und hat früher nur Bettenbach geheißen. Und wir wissen, dass dieses Amper-Bettenbach, dieses Bettenbach, ein gewisser Bettilo oder Betto gegründet hat. Wir dürfen davon ausgehen, dass diese bayerische Sippe hier in unserem Bettenbach tätig war und im 8. Jahrhundert Bettenbach gegründet hat. Bettenbach, der Sitz des Betto, am Bach. Es ist sehr interessant. Dieses Amper-Bettenbach wird 772 das erste Mal erwähnt, zur Zeit des Herzog Tassilo. 777 in Grünsünsterer Stiftbrief, man sagt heute Stiftbrief, nicht Gründungsurkunde. 777 wird Bettenbach das erste Mal erwähnt.
Jetzt gab es aber Bettenbach vorher auch schon. Kannst du über das, was vorher war, ein paar Sätze sagen?
Nein, da sage ich nichts, ganz ehrlich. Ich will nichts wissen. Ich bin kein Archäologe, da müssen die graben. Da könnte man zum Beispiel graben. Leute haben immer gesucht. Dann da oben gibt es den alten Sitz Allenburg, die Allenburg. Und das ist ja sehr lustig. Das Allenburg findet sich auch in der Stiftungsurkunde, da ist Allenburg erwähnt. Und die Leute haben mal gesucht, ja, das muss das Allenburg sein. Aber wir wissen seit ungefähr 20, 30 Jahren, dass das Allenburg bei Straubing ist. Und da seht ihr wieder, der mittelalterliche Mensch, wie weit hat er gedacht. Von Amper-Bettenbach, von der Amper nach Bettenbach da, von Straubing, daher, es ist ungemein weit. Das ist auch das Schöne des Bettenbach. Ich bleibe bei der Gründungsurkunde. Ein Name ist mir in Begründungsurkunde besonders lieb. In Bettenbach wird erwähnt, die Quelle Zuffenbrunn. Ein wunderschönes Wort. Ich liebe es. Zuffen, suffen, saufen. Die Bettenbacher waren Säufer vom Anfang an.
So. Wassersäufer.
Wasser, nur Wasser. Ja, Wasser. Ja. Wir machen, wo war die Quelle? Die ist bis heute noch nicht richtig lokalisiert. Ich habe meine eigene Theorie darüber, aber werde mich da nicht verbreiten, weil nur über das bin ich immer sicher ist. Ja, Bettenbach, das Ganze ist eine große Burgenlandschaft. Wir wissen es. Es gibt hier die Seisenburg. Es gibt den alten Sitz Bettenbach. Und Bettenbach selbst, und das müssen Sie verstehen, wir kennen die früheren Zeiten vor allem aus kirchlichen Akten. Es hat keine weltlichen Akten gegeben. Wir wissen, dass das sogenannte Prädium, der Besitz Bettenbach, aufgeteilt worden ist im Jahr 993 durch einen Vertrag zwischen den Herren von Grafen von Wels-Lambach, die sind dann, und Stiftgrenz Münster, die Lambacher sind dann ausgestorben. Und der Lambacher Besitz ist durch den letzten Lambacher an Würzburg gekommen. Und Würzburg,
das war wann?
Ja, ja. Würzburg hat bekanntlich Wels gehabt. Und das ist das Interessante jetzt das. Die Vögte, die eingesetzt sind von den Habsburgern, zuerst von den Babenbergern, die Vögte der Welser Burgvogtei waren zugleich Besitzer der Seisenburg. Weil die Seisenburg der südlichste Stützpunkt der Welser Burgvogtei war. Wenn man die Seisenburg erforschen will, dann muss man ganz wesentlich auch die Burgvogtei Wels erforschen, was ja weitgehend geschehen ist.
Wann lässt sich das zeitlich lokalisieren?
Es lässt sich zeitlich lokalisieren. Es war im 13., 14. Jahrhundert war das. Die Seisenburg heißt ja früher nur die Burg am Stein, hat sie geheißen. Die Burg am Stein hat sie geheißen. Und die Bettenbach selber als Pfarrort wird das erste Mal erwähnt, so ungefähr 1120. Erscheint dann in verschiedenen Stiftsbriefen, das ist nicht so wichtig. Aber die Kirche in Bettenbach, die dem heiligen Benedikt geweiht ist, übrigens, Benedikt ist ja ein benediktinisches, ein klösterliches, ein Grenzmünsterer Patrozinium, das hat man gewählt, um den Anspruch des Bischofs von Passau zu wehren. Der Bischof von Passau, Bettenbach, war sehr eine reiche Pfründe. Vorher ist gern nach Bettenbach gekommen, weil es so viel Geld gehabt haben. Da.
Ja, weil und es ein sehr reiches Gebiet ist.
Es war es ein reiches Gebiet.
Das haben ja die Römer schon genutzt als Agrarraum, um ihr Lager in Wels damit zu füttern.
Ja, aber wie gesagt, das ist sehr interessant. Der Benedikt als Patron, das Kloster wollte dadurch seine Rechte wehren gegenüber dem Bischof von Passau. Der Bischof von Passau wollte immer in die Klosterangelegenheiten hineinregieren. Da erfolgt mir immer der schöne Satz vom Gregor, vom Papst Gregor den Großen ein, der 604 gestorben, der hat gesagt, zwei Dinge soll der Mönch fürchten, A, den Bischof, B, die Frauen. Ja, so ist es gewesen und so ist die. Ich möchte ganz kurz über dieses Prädium Bettenbach, wie gesagt, es war sehr reich und die, wo ist die Pfarre das ganze Mittelalter hindurch nicht von Mönchen von Grenzmünster besetzt gewesen, sondern von Weltpriestern, die Passau verordnet hat, zum Teil sehr interessanten Leuten, vor allem im Spätmittelalter. Da war ein Pfarrer vor 1500, war zum Beispiel der Sohn des Bürgermeisters von Wien. Nur als Beispiel. Das waren hochgelehrte Seelsorger, die aber wieder Untergebene hat. Der Pfarrer war meistens auf Reisen und die Arbeit vor Ort hat sich kein Blau machen müssen. Dadurch hat natürlich auch die Seelsorge etwas geritten. Trotzdem war die Hedenbach eigentlich sehr ein angenehmes Publikum. Jetzt kommt dann, ich muss mich da kurz fassen, die sogenannte Reformationszeit, der Einfluss von Martin Luther. Und diese Geschichte ist für Bettenbach hochinteressant. Ludwig Stark, der Pfarrer, starb im Jahre 1542. Und dann ist ein Pfarrer gekommen, der Joachim Korn. Joachim Korn war ein Gmundner und liegt mir ganz besonders am Herzen. Joachim Korn hat nämlich in Wittenberg bei Martin Luther studiert. Ist nach Bettenbach zurückgekehrt und hat hier im lutherischen Sinn natürlich gewirkt. Die Bettenbacher waren katholisch und sie waren entsetzt, wie sich dieser Geistliche, dieser Joachim Korn benimmt. Sie schreiben ein Schreiben an Johann Fernberger in Eckenberg. Warum an den, das erkläre ich nicht. Und in diesem Schreiben heißt es: Herr Pfarrer hat den Fußboden in seiner Stube zertrümmert, um sich eine Stiege machen zu können hinauf in sein Kammerl für seine schöne Liebhaberin. Und ein anderes Mal wird es als liederliche Flitschen bezeichnet. Flicker heißt heute noch im Schwedischen das junge Mädchen. Auf jeden Fall hat sich dieser Joachim Korn beweibt. Er war wirklich der erste beweibte Pfarrer in Bettenbach. Und Joachim Korn ist mir deswegen so lieb, weil in der Friedhofskapelle sein Grabstein erhalten ist. Und es gibt einen Kirchenführer von Bettenbach, wo drin, wo dieser Korn erwähnt wird, aber er heißt dort: Hier ruht der Pfarrer Kornhick. Ich muss immer lachen über das, weil es heißt im Lateinischen: Joachim Korn, Pastor, Pfarrer, der Pastor, Hick, ja, das liegt hier. Und der Herausgeber dieses Kirchenführers, ich möchte mich über ihn nicht weiter äußern, der hat das gelesen als Kornhick. Es ist der Pfarrer Kornhick, der hier gewirkt hat. Das ist eine der schönsten Geschichten.
Aber das heißt, das war der erste evangelische.
Der war evangelisch und es ist dann gekommen, es ist dann nach ihm gekommen, wir kennen das vielleicht viel zu wenig, ein Pater aus Grenzmünster. Da hat er abgesagt, ja, wenn so ein Lutheraner wäre, da sitzt hier ein Katholiken her. Und was war dann? Dann kam Andreas Berger mit Horten P. Ein gebürtiger Passauer, ich sage gar nicht, wo er überall studiert hat, auf jeden Fall ist er Mönch in Grenzmünster geworden. Und dieses junge Priester vom Abt Erhard Voigt nach Bettenbach geschickt worden, um im katholischen Sinn zu wirken. Und was hat Andreas Berger getan? Er kam 1572 und 1573 hat er die Magdalena Dimbergerin Das war die größte, der größte Bauer in Bettenbach, ganz Unsterer Hof, die hat er geheiratet.
Das heißt, er hat sie vor dem Bischof auch nicht gefürchtet.
Er hat sie nicht gefürchtet, Und er hat sich, und die Bettenbacher haben ja nicht mehr protestiert, die haben sich an das Verhalten Kurz bereits gewohnt gehabt. Und die haben das nicht. Und ich könnte viel erzählen, ich möchte nur eins sagen, er hat mit seiner Magdalena 10 Kinder gehabt. Und der arme Kerl, der war dann 1598, quasi die Visitation im katholischen Sinn. Wir haben ganz sonst einen Visitationsbericht und da steht dabei, Pfarrer Berger, Frau, das steht dann daneben, ist ihm abgeschafft. Es ist, so hart es ist, mit den 10 Kindern die Ehe offiziell getrennt worden. Der arme Andreas Berger musste dann 1604, dort Abt Alexander Alaco die Gegenreformation richtig durchgezogen, ein fürchterlicher Abt, musste Andreas Berger ins Kloster Kranzmünster zurück und ich habe die Rechnung gefunden für sein schwarzes geistliches Gewand. Das hat er wieder anziehen müssen. So ist es ganz konkret gewesen. Und die arme Magdalena, die Bergerin, wissen Sie, was die gemacht hat? Die ist zum Saufen angefangen. Im Grund eine schreckliche Geschichte.
War das dann das Ende der evangelischen? Oder?
Nein, das ist evangelisch.
Eben, das hat ja länger gedauert.
Das hat etwas lange gedauert. Ich kann da vorgreifen. Das ist zum Beispiel, Sie haben ja die schöne Seisenburg, einstige Seisenburg gehabt. Da hat zum Beispiel der Gottlieb Engel von Wagrain, hat bei uns, sagt man, 1622 nach der Schlacht am Weißen Berg beginnt richtig die Gegenreformation. Die hat 1680 protestantische Bücher gelesen und der Pfarrer hat was dagegen gehabt, hat nach Passau geschrieben, was tut der Graf da. Aber da hat Passau dann den Pfarrer gemaßregelt, er soll nicht so kleinlich sein.
Okay.
Nur als Beispiel. Ja, es ist dann so gewesen, das war der Andreas Berger. Ich möchte auf einen dann noch besonders zu sprechen kommen. Es ist nämlich, übrigens, vorgestern war, am Freitag war das Begräbnis vom langjährigen Pater Markus und da hat ihr Bürgermeister Emminger gesagt, ja 1572, mit diesem Andreas Berger beginnt die dauernde Besetzung der Pfarre durch Patres aus Kranzmünster. Das ist absolut nicht wahr. Die beginnt erst 1648. In der Zwischenzeit war ein Pfarrer da, der sehr interessant ist, nämlich der Pfarrer Leonhard Spindler. Spindler stammt aus einer berühmten Familie. Es hat einen Abt gegeben in Kranzmünster, Abt Johann Spindler, um 1600 und er war ein Neffe dieses Abtes. Die Spindler waren Adelige. Und er wollte als Pfarrer von Bettenbach wie ein Adeliger leben. Und was tust du dann?
Viel ausgeben,
ganz richtig. Viel ausgeben, viel Schulden machen. Und wo kriegen wir das Geld her? Vielleicht weiß wer von Ihnen, wie hat sich der Spindler das Geld besorgt?
Ich nehme an, von den Bauern.
Ausnahmsweise nicht. Ja, indirekt schon. Ja, er hat es besorgt. Er hat zufällig zwei Münchner kennengelernt. Langemann und Hartmann haben die geheißen. Und hat von denen erfahren, dass beim Steinmoor ein Schatz verborgen ist. Den Schatz bewacht, so wahr ich hier bin, ein Geist. Und wir müssen den Geist zuerst bändigen und fangen. Es ist Ausdruck dieser Zeit. Und was haben die gemacht? Das ist wirklich wahr. Mit einer konsekrierten, geweihten Hostie, mit Weihwasser, mit Reliquien aus Grimsmünster, ist auf Schatzsuche gegangen. Ein paar andere waren dabei. Leider haben sie nichts gefunden. Aber das Ganze ist aufgekommen. Und das ist eigentlich ein Pakt mit dem Teufel, was die gemacht haben. Und dieser Pakt mit dem Teufel, auf dem steht die Todesstrafe. Ihm als Adeligen ist nichts passiert worden, aber er ist aus der Geschichte verschwunden. Irgendwo haben sie ihn dann hingesteckt, aber ich weiß nicht wo. Ich weiß nichts mehr über sein Leben. Ich weiß nur über seine Kollegen. Das hängt jetzt zusammen mit diesem Teufelsprozess der Karberger Sippe. Langemann und Hartmann wurden eingesperrt. Einer in Bernstein, der andere in Scharnstein. Und sie haben dann noch einen Beichtvater vor der Hinrichtung gekriegt. Das war Wölser Kapuziner. Und da ist ein Brief da, der mir besonders lieb ist. Da war ein Ofen drinnen und die haben so gut eingekatzt, dass beim Ofen eine Kachel rausgefallen ist. Da hat dann der Kapuziner gesagt, ja, ist dieser Teufel ausgefahren. Jetzt kann ich ihm die Losprechung geben, jetzt kann er gut sterben. Und sie sind auch dann hingerichtet worden, die anderen beiden. Das war die wirkliche Zeit des Barock.
Okay, das heißt, aus dem Lotterleben ist dann nichts geworden, zumindest nicht im Bettenbach.
Nein, da ist nichts geworden, weil es ist dann auf diesen Fall hin, ist dann 1648 war das, ist dann der erste Grimsmünsterer Pfarrer, der Pater Franz Kramer, ist dann gekommen.
Jetzt sind das immer kirchliche Einflüsse, von denen du erzählst. Wie waren denn da die weltlichen Verhältnisse?
Die weltlichen Verhältnisse waren insofern sehr interessant, dass zum Beispiel, da kann man die Zeisenburg, natürlich die kirchlichen, wir haben vor allem kirchliche Akten. Das ist so, können im weltlichen Bereich wissen wir zum Beispiel, dass Zeisenburg einen riesigen Grundbesitz gehabt hat, eben, auch ein Grundbesitz, der zu Wels gehört hat, dass es dort ein großes Vogtteiding gegeben hat. Das heißt, die Leute, die Bauern, sind dort zusammengekommen, es ist eine Gerichtsschranne aufgestellt worden und es ist dort Gericht gesprochen worden.
Eine was?
Eine Gerichtsschranne. Eine Gerichtsschranne, das ist eine Gerichtsbank. Da ist man gesessen. Das nennt man die Schranne, nennt man das. Ja, und wir können natürlich die Geschichte als Häusergeschichte betreiben. Das ist im Grunde nicht so schwer, aber langweilig. da muss man da halt die Urbare hernehmen. Da gibt's ganz sonst den Codex Friderizianus, das erste Urbar von 1310 von Abfriede von Eich. Da sind die ganzen Häuser verzeichnet mit den Abgaben und so weiter. Das zweite Urbar dann ist dann 1467. Da sieht man dann, wenn man die vergleicht, die Urbare, das von 1315, 1467, da sieht man dann zum Beispiel, ich sage es nur als Beispiel, von einem anderen Ort, wenn der 1325 Gruberkassen hat, dann steht 1467 drin, Obergruber und Untergruber. Da weiß ich, inzwischen ist dieses Haus gebaut worden. So muss man das Ganze erforschen, aber wie gesagt, das ist langweilig.
Ich habe auch deswegen nachgefragt, wegen der weltlichen, weil diese Hinrichtungen, von denen du erzählt hast, die wurden ja von weltlichen Menschen durchgeführt. Das heißt, es muss ja eine weltliche Verwaltung dann auch gegeben haben, die sich obwohl es eigentlich ein kirchliches Delikt war, der Pakt mit dem Teufel, wurde es weltlich behandelt.
Ja, es wurde eigentlich, es wurde genau behandelt, wurde es in Scharnstein und Bernstein von den sogenannten Pflegern. Und die Pflegern waren weltliche, die eingesetzt wurden, sind vom Stift Kranzmünster.
Das heißt, auch da hat die Kirche dann wieder den Einfluss gehabt.
Die Kirche, ist eh klar, die hat den Einfluss gehabt. Aber das Urteil hat vollzogen, ein weltlicher, eben ein weltlicher, der Pfleger von Scharnstein beziehungsweise von Bernstein.
Das heißt aber, das ist dann auch von der in kirchlicher Hand gewesen, die Gerichtsbarkeit.
Ja, klar. Es war alles in kirchlicher Hand. Es hat sicher sehr weltliche Strukturen gegeben. Und das war ja, das kann man in Bedenbach im Einzelnen erforschen. Es hat zum Beispiel im Vorhof, hat es immer am Mittwoch nach dem Brechentag. Wissen Sie, was der Brechentag ist? Ist nicht, da hat man nicht erbrochen.
Sondern?
Der Brechentag ist Heiliger Dreikönig. Bei Griechisch heißt es Epiphanie. Und Epiphanie, es ist der prächtige Tag. Und aus dem prächtigen Tag hat sich der Brechentag entwickelt.
Das heißt, der prächtige Tag der Erscheinung.
Ja, der prächtige Tag. Früher hat man nur datiert nach dem Brechentag. Das muss man eben wissen. Ja. Und da war das Vogteidung im Vorhof. Da sind alle Untertanen von Kranzmünster, die haben der Herrschaft Kranzmünster gehabt. Und das war eben eine geistliche Herrschaft. Es hat dann eben auch die Scharnsteiner Herrschaft gegeben, das war eine weitgehend weltliche Herrschaft. Es hat die Herrschaft Seisenburg gegeben, aber da sind die ganz Münsterer zusammengekommen und da ist Recht gesprochen worden und es hat genauso diese weltlichen Strukturen gegeben. Aber natürlich die Hauptstruktur in Bettenbach, das war die geistliche Struktur.
Und die Pfleger sind dann auch von Kranzmünster eingesetzt
worden? Die sind von Kranzmünster eingesetzt worden. Die haben eine ungemeine große Aufgabe gehabt. Die Pfleger waren zum Beispiel, gerade im 16. Jahrhundert, waren die Pfleger überzeugte Protestanten und die haben hier die Reformation ganz wesentlich gefördert. Und zwar Scharnstein, Bernstein hat er den Jürgern gehabt und die Jürger waren mit Luther sehr verbunden und haben hier die Reformation gefördert. Da das einen möchte ich nur hinweisen, der hat geheißen Michael Stambel, der hat an und für sich in Grünau gewohnt, aber hat hier auch neben dem Joachim Korn versucht, die Reformation durchzubringen. Das ist, ja, ob ich über Stambel da erzähle nichts mehr. Ich möchte nur sagen, zum barocken Leben, dass wir wissen, rein psychisch, wie die Menschen zum Teil waren. In Bettenbach hat man auch am Christi Himmelfahrtstag, da gibt es ein Loch in der Kirche oben, am Christi Himmelfahrtstag hat man eine Christusstatue hinaufgezogen, er vor dem Himmel, und runterlassen hat man was? Ein Teufel.
Okay.
Wirklich Teufel. Und da ist ein Bettenbacher, der ist dann aufgesprungen, wie der Teufel runtergekommen ist und hat die Schnur durchgeschnitten, es ist der Teufel runtergefallen. Und da war wirklich im Ort der Teufel los. Also der Teufel ist jetzt da und so weiter. Rein psychisch waren die Leute so.
Wann war das in der Kirche von Bettenbach?
Das war so 1650 ungefähr. 60, 50 war das. Ich möchte aber trotzdem nur ein paar Worte. Seisenburg muss ich mir jetzt schenken. Möchte ich schon was dazu sagen.
Ich wollte gerade sagen, es war schon.
Seisenburg ist dann im Jahre 1605 von den Kirchbergern an die Fenzel gekommen. Die Fenzel, die Kirchberger im 16. Jahrhundert haben sich beim Protestantismus sehr zurückgehalten. Das ist interessant. Erst die Fenzel, die sind von Schloss Grub gekommen, bei Bad Hall. Die haben den Protestantismus gefördert. Und von den Fenzeln ist dann durch Heirat bald die Seisenburg an die Engel von Bach Rhein gekommen. Und die Engel von Bach Rhein haben das Schloss wirklich wunderbar ausgebaut. Es ist ein Barockschloss. Und es gibt im Linzer Landesarchiv, gibt es zum Beispiel die Beschreibung auch über dieses Schloss. Und wenn man die anschaut, dann sieht man, dass die eine Bildergalerie gehabt haben, wo Tizian und Rubens erwähnt wird. Es war eine wunderbare Bildergalerie. Und Sie wissen ja, wie die Geschichte weitergeht. Die Engel haben die Burg 1911 abgetreten. Das wissen wir. Es kommt ja dann an die Spiegelfeld. Und da beginnt der Niedergang des Klosters, der Seisenburg. Und sie haben Gott sei Dank 1931 ist das Archiv von Seisenburg gerettet worden, ist ans Landesarchiv gekommen. Aber die Kunstschätze, die ungemein vielen Kunstschätze, sind einfach verschwunden. Die müssen wir, ja, Restitution. Ja, und Sie wissen, Seisenburg, es ist natürlich für einen Zeithistoriker sehr interessant. Ich sage von mir selber, Sie glauben, ich bin ein Mittelaltermensch, aber ich liebe eigentlich jede Zeit, auch das 19. Jahrhundert, auch das 20. Jahrhundert. Und nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es den Bericht, wo die Buben aus der Gruft von der Seisenburg die Totenschell die Leiden geschossen haben. Diesen Bericht gibt es. Und es ist eigentlich was Furchtbares. Und dann wissen wir, es ist der Baron Lederer. Es gibt Gott sei Dank diesen Verein, Seisenburger Verein. Und ein Teil dieser Waldungen hat ja, das wäre es ja, müssen wir auch wissen, das Kloster Willering aufgekauft. Na, es ist die Seisenburg. Natürlich kann das alles nicht erläutern hier. Ich möchte aber hier noch ein Wort sagen. Heute ist der Leonardi-Ritt über die Leonardi-Kapelle und Leonardi-Kirche. Ich möchte den Bettenbacher einmal sagen, dass wir die Leonardi-Kirche exakt datieren können auf das Jahr 1483.
Also die Heiligen Leiten.
Die Heiligen Leiten. Und die Heiligen Leiten hat einem Kleinadeligen gehört, und zwar dem Michael Meuerl von Leonbach. Der hat Leonbach bei Sippachzell besessen, wie da auch erwähnt in der Stiftungsurkunde. Und als Besitzer von Leonbach hat er auch Besitzungen gehabt in der Heiligen Leiten. Und er hat die Kirche in Sippachzell errichtet und die Kirche der Heiligen Leiten errichtet. Und ich habe mir mal die Mühe genommen, mit dem Maßband die Kirche in Sippachzell auszumessen und die Kirche der Heiligen Leiten. Sie hat dieselbe Größe, dieselbe Art. Sie hat denselben Passauer Architekten. Das ist eine hochinteressante Geschichte. Mhm. Und es gab dann in der Heiligen Leiten, natürlich, sie war dem Leonhard geweiht. Es gab dort, von dort aus den berühmten Pfarrumritt, eigentlich was ganz Weltliches wieder, dass man mit dem Pferd, das war der Brauch, vor allem am Ende des Jahres, ist man die Pfarre umritten, dass man schaut, ob nur alle unsere Besitzungen da sind. Weil sie einfach interessiert. Und wir wissen auch, es hat hinten diese Öffnung gegeben, Da haben die Pferde, wenn sie krank waren, haben sie die Pferde hingebracht, damit die Pferde auch einen Segen kriegen und geheilt werden. Das waren diese Bräuche in der Heiligen Leiten. Und Heiligen Leiten hat einen ungemeinen Reliquienschatz gehabt, der heute nicht mehr da ist, weil der heilige Leonhard so ungemein verehrt worden ist. Er ist für so viel zuständig. Er ist für unsere Pferde zuständig. Er ist ja überhaupt gegen Seuchen zuständig. Er ist der Patron der Gefangenen. Er wird mit den Ketten dargestellt, der heilige Leonhard. Er ist auch, ja, der Patron der Gefangenen. Und ich kann das da ruhig sagen. Im Böser Museum gibt's zum Beispiel die Leonhard Frisch. Und zwar, weil die Vulva der Frau irgendwie wie ein Frosch ausschaut und das Kind ist 9 Monate im Mutterleib gefangen, es wird frei. So ist der Leonhard, eben der, der den Kindern die Freiheit gibt. Darum hat man in verschiedensten Belangen, ist dieser Leonhard, der auf diesen Mäuerl zurückgeht, der hochinteressant ist. Ich habe einmal einen Artikel über Mäuerl geschrieben. Und es ist eben diese Geschichte von der Leitenkirchen ist natürlich auch hochinteressant. Und Sie wissen alle, dass der Leonardi Ritt, das hat mein Mitbruder, den kennen Sie alle, der Pater Benedikt Bitschmann, festgestellt, dass der Leonardi Ritt keine mittelalterliche oder frühneuzeitliche oder barocke Erscheinung ist, sondern der Leonardi Ritt ist 1932 in Bettenbuch eingeführt worden.
Also, aber es gab diese Pfarrumritte.
Ja, die gab es, aber das hat mit Leonardi Ritt nichts zu tun.
Okay, das heißt, das hat damit gar nichts zu tun, weil zuerst klang das ein bisschen des Leonardi Ritts.
Es ist hochinteressant, wie es ist, am Magdalenerberg, um wieder weltlich zu sein, hat es einen ganz großen Jahrmarkt da gegeben. 6 Jahrmärkte hat es gegeben unterm Jahr am Magdalenerberg. Und da hat dann die Maria Theresia gesagt, den Spektakel schaffen wir auch. Und der ist abgeschafft worden. Josef II. Hat die Wallfahrt am Magdalenerberg, da sind vorbei ans Hans gekommen. Weil es so viel Standl war, weil es so zugegangen ist. Es war ein Mordsbetrieb. Und der Josef II. Hat es eingestellt. Und was haben die Bedenbacher gemacht? Die waren nicht blöd. Oder du. um die Wallfahrt doch erhalten zu bekommen. Es ist wirklich wahr, was ich jetzt erzähle. Sie haben einen kleinen Burm im Turm versteckt. Der hat ein flötenähnliches Instrument bekommen und alle blasen. Und da hat sich herumgesprochen, ja, die heilige Magdalena weint, weil sie ihren Jahrmarkt verloren hat. Da haben sie ihn da gefasst, erst nach einiger Zeit. Die Wirt war natürlich enttäuscht, da war natürlich die Wirt dahinter, dass wir den Burm da verstecken. Und es sind am Magdalenerberg auch besonders gefeiert worden, die 3 Samstagnächte, die 3 Samstage nach Michaeli. Und wissen Sie, wo dann diese 3 Samstag hingekommen sind? Die haben wir nach Olmau verlegt. Von Magdalenerberg nach Olwang sind die verlegt worden.
Das heißt, dann ist die Wallfahrt nach Olwang gegangen, beziehungsweise diese Jahrmärkte dann dort gewesen.
Ja, dann hat es in Olwang angefangen.
Ja. Und an welche 3 Samstage war das?
Das waren die 3 Samstage nach Michaeli. Das ist heute noch so in.
Und für alle die, die nicht genau wissen, wann Michaeli ist?
Ist ja der 29. September.
Also die ersten Samstag im Oktober praktisch.
Im Oktober, ja.
Jetzt muss ich noch was fragen, Pater Rupert. Ich kann mich noch erinnern, ich glaube, es war in der Volksschule, da hat man uns gesagt, Bettenbach ist deswegen entstanden oder war so ein wichtiger Punkt, weil sich dort die Salzstraße und die Eisenstraße gekreuzt haben. War das jetzt ein Meer, den man uns da erzählt hat, oder gibt es irgendwas, was auf das hinweist?
Ja, wir können es zum Teil rekonstruieren, aber nur ist es eben sehr unsicher.
Okay.
Es gibt hier vom Erdlhaus der Kassen, der hat über die ganzen Römerstraßen geschrieben, aber es ist eben mit sehr Vorsicht zu genießen. Und es ist immer so, wissen Sie, es ist ja so, in der Geschichte, wo wir nichts wissen, kann man fantasieren. Und das ist einmal ja so im Leben. Das ist genauso wie, wenn zwei Schlösser sind, ja, da muss einen unterirdischen Gang geben. Ja, ja, es ist alles dasselbe. Es kursieren, aber es ist einfach, Sie kennen den Leopold Ranke im 19. Jahrhundert, den berühmten Historiker, der so ganz nüchtern gesagt hat, wir wollen wissen, wie es war. Einfach, dass ich über das was sage, wo ich was weiß und wo ich nichts weiß, da bin ich in meiner Bescheidenheit, muss ich sagen, da weiß ich eben nichts.
Mhm.
Aber das heißt, wissen kann man, das hast du ja zuerst schon deutlich gesagt, nur was, wenn man die Akten hat und,
ja.
Und wir haben ja ganz viele Akten aus der kirchlichen Aufzeichnung und deswegen ist diese Geschichte ganz besonders dokumentiert. Ich vermute, es gibt da noch Gerichtsakten, über die man einiges erfahren kann.
Ja, über die kann ich es dann nicht reden. Das ist ein Gebiet, das mich ganz besonders interessiert. Die Gerichtsakten, die sind zum Teil im Landesarchiv, zum Teil bei uns und sind natürlich hochinteressant. Solche Sachen, 1626 kam es den Turm baut in der Kirche und da waren italienische Maurer und österreichische Maurer und die haben zum Raufen angefangen. Das wird beim Hofgericht Kranzmünster behandelt. Wir werden die gestraft und so weiter. Das ist alles detailliert erhalten. Da findest wirklich alles möglich in diesen Gerichtsakten, aber das ist ein eigenes Gebiet. Ich habe eine gute Bekannte von mir, die Frau Dr. Schiller, die überhaupt sich auch fürs Gerichtsakten interessiert ist, zu mir gekommen. Sie möchte über Hexen in Kranzmünster arbeiten. Ich habe gesagt, Frau Dr. Elisabeth, da werden Sie kein Glück haben, bei uns hat es keine Hexen geben. Es war ja so, wenn das kursiert, ich muss einmal das austreiben, eine Klosterherrschaft war mild. Die Herrschaft Schallstein war ja so, hat den Jürgern gehört und dann, wie die Jürger Ecker waren, haben die Schallstein 3 Tage gefeiert, jetzt kehren wir wieder zum Kranzmünster, weil unterm Grundschab lässt sich gut leben, diese Herrschaft ist viel menschlicher. Und die haben da niemand umgebracht, sondern die haben lieber von der Verwandtschaft ein wenig Geld haben gesammelt, das dem Kloster gegeben, und der ist nicht gestraft worden, oder die ist nicht gestraft worden. Es war eine milde Klosterherrschaft, das muss man mal ganz klar, auch in der heutigen Zeit sagen.
Aber das heißt, dass doch an dieser Grenze von Pettenbach und der Herrschaft von Kremsmünster nach Süden hin dann mit den Jörgern eine weltliche Herrschaft war und es dort diesen kirchlichen Einfluss jetzt deutlich weniger gegeben
hat. Ja, aber diesen weltlichen Einfluss hat es nur bis 1621 kommen. Bei 1621 ist bekanntlich vom Kaiser Ferdinand II. Schanstein und Bernstein dem Kloster praktisch geschenkt wurden. Und dann war es eine geistliche Herrschaft.
Okay, und die Jörger sind vertrieben worden?
Die sind vertrieben worden.
Weil das waren Protestanten.
Die waren Protestanten, die sind vertrieben worden. Das war das Ding, du bekehrst dich oder du musst auswandern. Manche sind nach Regensburg ausgewandert oder du hast auch noch Niederösterreich auswandern können.
Okay.
Aber diese Gerichtsakten sind hochinteressant. Ich möchte Ihnen nur ein Beispiel nur bringen für die Gerichtsakten. Das hat mir die Schiller, die ich betreut habe, gesagt, der lustigste Akt war der, da hat sie in Beriert, gibt es die Weigersdorfer Kirche.
Ja.
Kennen Sie vielleicht.
Ja.
Und da hat sie diese Jakobuskirchen und da hat sie einen großen Kirchtag gegeben, Jakobusfest am 25. Juli und da war der Kirchtag da und da war der Grenzmünsterer Hofrichter dort, geschaut, dass die Leute nicht zu viel trinken und sich gut benehmen. Das ist alles überwacht worden, natürlich. Und da war ein Standl und da haben sie eine Frau, hat da ausgeschenkt und die haben's, hat der Hofrichter immer verdächtig, dass er einen Schnaps ausschenkt. Das hätte es nicht tun dürfen. Und das ist alle gekommen, das ist alle lästig gewesen. Jetzt hat sich ein Mann wie ein Quicker geschickt, da ist der Mann zurückgekommen und er hat das getrunken und sie ist dann eingesperrt worden. Warum? Der Akt geht dann so weiter. Sie hat nicht bereut, sondern der hat sich so geärgert. Sie hat ihm das zum Trinken gegeben. Am Akt steht dann ganz trugelos oben, Brunzwasser. Das ist nur als Beispiel, es ist für die westliche Herrschaft, dass wir auch aussprechen weltliche Sachen haben.
Das heißt, Schnaps hat er keinen gekriegt.
Nein, ich habe keinen Schnaps, er hat was anderes gekriegt.
Aber ich hoffe, da ist nicht viel passiert unter der
aber wie gesagt, die Geschichte ist was interessant ist. Aber wie immer, wir wollen schauen, wie es war. Wir wollen nicht träumen, einfach das ist, wie es war.
Wobei du ja Vorliebe für genau diese Art von Gerichtsakten hast.
Ich habe nur das sicher, das da muss man am meisten lachen, aber es gibt alles. Es gibt Gerichtsakten, es gibt furchtbare Sachen, es gibt Kindsmörderinnen. Das eine, den Akt ausgenommen, das Papier, das ist so schwer, dieser Akt. Da ist sogar das Messer noch, das Corpus Delicti, das Messer, mit dem die Frau das Kind umgebracht hat, ist auch im Akt noch drinnen.
Oh Gott.
Es gibt furchtbare Dinge.
Ja.
Aber ich kann Ihnen da nicht, also kann ich Ihnen anders mal erzählen.
Nein, das tun wir jetzt nicht mehr. Aber was mir auffällt, ist, dass diese Gerichtsakten ja anscheinend insofern interessant sind, als sich aus der Umgebung dieser Gerichtsakten sich ja auf Gegebenheiten zurückschließen lässt. So wie du das zuerst gesagt hast, aus dieser Rauferei der Arbeiter lässt sich ja darauf schließen, dass da der Turm gebaut wird. Über solche Neben- oder Randbemerkungen durchaus auch auf Geschichtliches zu schließen.
Das ist natürlich eine ungemeine mühsame Sache. Da hast du dieses Gerichtsprotokoll. Das gibt's für ein Jahr. Es ist ja ungemein viel. Ich sage immer, glücklich sind die Zeiten, wo viel gestritten worden ist. Da ist dann viel aufgezeichnet worden, geschrieben worden. So ein Gerichtsprotokoll, das hat so 150 Seiten. Und das muss dann, da ist alle 14 Tage mit Gericht gehalten und das muss dann durchlesen mit einer schrecklichen Schrift zum Teil. Da gibt's einen Grünsünster, Hofrichter Michael Raminger. Der hat eine Schrift, da können eigentlich nur zwei Leute in Oberösterreich können das lesen. Und
du bist einer davon.
Ja, allerdings. Der hat sogar ein Pferd geschrieben. Das ist, von dem habe ich einmal geträumt in der Nacht, dass ich mit ihm ausgeritten bin.
Und dann hast du geschrieben und nicht er, damit du das lesen kannst.
Das wäre ein eigenes Gebiet, auf das möchte ich jetzt nehmen.
Auf die Traumdeutung braucht man jetzt nicht
überzuschwenken.
Ja, genau, weil die Zeit ist fortgeschritten und die Radiosendung ist in ungefähr 5 Minuten geworden, 4 Minuten eigentlich. Darum möchte ich die fragen, gibt's noch, oder was ist denn deine Lieblingsgeschichte über Bettenbach, oder hast du uns die eh schon erzählt?
Ja, es gibt an und für sich viele Lieblingsgeschichten. Meine Lieblingsgeschichte ist eigentlich die, wie der Teufel runterkommt, wie die Bettenbach den Teufel in Ort lassen.
Okay. Ja.
Eine meiner Lieblingsgeschichten, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob du die erzählt hast, ist, dass der Bebenbacher Pfarrer der einzige war, der in Kremsmünster ein eigenes Weinfassl im Keller gehabt hat.
Also das ist mir.
Dann ist das eine Mär.
Nein, das ist ein Mär. Das sind wir in diese Mären. Ich habe mit dem Weinfassl, der Pfarrer hat immer Wein gebracht, berühmt war der Pfarrer Sebastian Grabler in Steinerkirchen, sein Grabstein ist, der ist 1589 gestorben. Der Abt war ein bisschen dumm, der hat nicht gescheit Latein können. Er war ein gebildeter Pfarrer, der Sebastian Grabler hat Latein können. Der Abt hat ihm die Schriften, die lateinisch waren, vom Bischof von Passau geschickt. Er soll ihm sie übersetzen. Was schreibt der Grabler zurück? Er braucht wieder ein Lagerl, ein Fassel Wein, sonst kann er nicht übersetzen. Das ist Geschichte. Ja. Gibt es noch Fragen oder was?
Ja, das wollte ich gerade noch dazu sagen. Liebe Leute draußen an die Radiogeräte, die die Sendung hören, kommt doch bitte, wenn es interessiert seid, ins Battlehaus, weil dann kennt ihr, wie es bei uns jetzt ist, nach Ende der Radiosendung nur mit unseren Gästen diskutieren. Vielleicht machen wir nur eine kurze Vorschau, Egon, auf die nächsten Stubengespräche.
Stubengespräche, ja. Das nächste Mal wird es gehen um die Zeit des Faschismus in Österreich, die 1934 begonnen hat und bis 1945 gedauert hat. Und Bruno Schernhammer wird uns da zu Rede und Antwort stehen. Und dann in den 2 Wochen beschäftigen wir uns mit der industriellen Entwicklung in Bettenbach und dem wirtschaftlichen Aufschwung im Ort. Und in 3 Wochen reden wir über die Zukunft, was kommt bei Dorfentwicklung, Regionalentwicklung auf uns zu.
Genau, und wer eben das interessiert, der ist herzlich eingeladen, dass er ins Battlehaus kommt, jeweils am Sonntag um 11 Uhr beginnen die Stubengespräche und ihr könnt es im Radio nachhorchen. Die Live-Sendung wird live, so wie wir es aufgenommen haben, übertragen am Montag von 18 bis 19 Uhr und dann wiederholt am Sonntag um 12.45 Uhr. Ja, dann sage ich, lieber Pater Rupert, danke schön vielmals fürs Dasein. Das habe ich eingeplant. Egon, danke, dass du mit mir da interviewt hast und dass wir das wieder zusammengebracht haben.
Danke, dass du die Technik gemacht hast.
Und ja, danke. Ich hoffe, es funktioniert. Und Pater Rupert, bitte das Schlusswort.
Ja, ich danke, dass ich da sein dürfen. Sie haben gesehen, ich habe ohne Konzept Ihnen was erzählt. Ich habe auch wieder was gelernt, denn Leopold Feichtinger, das kommt eh in den nächsten Vorträgen auch, er war ein Nazi und ist ein großer Künstler geworden. Ich beschäftige mich groß mit Franz Glaubacker, er war ein Nazi und ist ein großer Künstler geworden, ein berühmter Maler. Ich liebe auch das 20. Jahrhundert und ist sehr interessant. Und es ist auch diese Leute, man kann auch im Leben sehen, ich habe einen Blödsinn gemacht und ich lebe dann anders wie anders. Das ist immer für einen Historiker so wichtig, dass man die Leute nicht einschachtelt, sondern dass man immer sieht, Leben ist Entwicklung und Historie ist daheim sitzen und arbeiten.
Stubenhocker und danke, ein gutes Schlusswort für die Stubengespräche.
Dankeschön. Free audio post-production by Alphonic.com.